Totale Kontrolle. Ist Facebook ein Kind der US-Geheimdienste? Wer sich die Entstehungsgeschichte von Facebook und die damals handelnden Personen anschaut, der stellt fest, dass Facebook ein Kind der US-Geheimdienste ist, das totale Kontrolle und Überwachung ermöglichen soll. Von Thomas Röper, 18. Juli 2022. Es ist immer erstaunlich, wie eng die Internetkonzerne die Narrative der transatlantischen US-Eliten folgen. Die Internetkonzerne sind offiziell gewinnorientierte Firmen, aber wenn sie vor der Wahl stehen, politische Narrative zu fördern, die im Interesse der US-Eliten sind, oder Gewinne zu machen, entscheiden sie sich jedes Mal gegen Gewinne und für Politik. Das wirft Fragen auf, denn andere Konzerne, wie zum Beispiel Siemens, Daimler und so weiter, verhalten sich erstaunlich unpolitisch. Sie arrangieren sich mit bösen Regierungen, wie zum Beispiel der chinesischen, wenn es um Gewinne geht, während die Internetkonzerne aus politischen Gründen auf die Milliardengewinne verzichten, die auf dem chinesischen Markt winken. Das klingt nach gewinnorientierten Firmen. Diese Frage beschäftigt mich schon lange und daher habe ich beschlossen, mich mit der Entstehungsgeschichte der Internetkonzerne zu beschäftigen und habe letztes Jahr mit Google angefangen. Dabei war ich überrascht, wie leicht es war herauszufinden, dass Google mit finanzieller und organisatorischer Unterstützung der CIA und des Pentagon gegründet wurde. Google ist nichts weiter als eine Tochter der US-Geheimdienste. Die Details können Sie im Schriftartikel nachlesen. Nun habe ich mir Facebook angeschaut und ich bin nicht einmal überrascht, dass ich bei der Facebook-Gründung wieder auf die gleichen handelnden Abteilungen der CIA und des Pentagon gestoßen bin, die auch an der Gründung von Google beteiligt waren. Ich werde das chronologisch aufzeigen. Dies wird also wieder einer meiner berüchtigten, sehr langen Artikel. Die nicht gewollte Freiheit des Informationszeitalters. Als das Internet in den 1990er Jahren geschaffen wurde, war die Euphorie groß. Die Visionäre sahen eine neue Zeit anbrechen, das Informationszeitalter. Wissen und Informationen, so war die Hoffnung, würden im Netz für jeden frei verfügbar. Die Menschen könnten unbegrenzt kommunizieren und frei Wissen und Informationen teilen. So viel Freiheit macht den Mächtigen jedoch Sorgen. Man stelle sich einmal vor, es hätte 1991 ein freies Internet gegeben, als die USA den Irak angegriffen haben. Damals hat die US-Regierung unter Einschaltung von PR-Agenturen Kriegspropaganda betrieben, um Saddam Hussein als den neuen Hitler zu präsentieren, damit die Menschen im Westen den anstehenden Krieg befürworten. Dazu wurde viel gelogen. Zum Beispiel hat man sich die Brutkastenlüge ausgedacht, die besagte, dass irakische Soldaten in Krankenhäusern in Kuwait die Frühchen aus den Brutkästen gerissen und erschlagen hätten. Das wurde eindrucksvoll bestätigt, denn eine 16-jährige Krankenschwester aus Kuwait erzählte die Geschichte unter Tränen vor dem US-Senat. Die Bilder des weinenden Mädchens im US-Senat gingen um die Welt und das Ergebnis war, dass der Krieg gegen Saddam im Westen salonfähig wurde. Das Problem war, dass das alles gelogen war. Die Geschichte war frei erfunden und die Krankenschwester war in Wahrheit die Tochter des kuwaitischen Botschafters in Washington. Das wusste damals aber niemand, weil es kein Internet gab, indem man schnell hätte sehen können, wer das Mädchen in Wahrheit war. Heute könnte jeder diese Geschichten innerhalb von 10 Minuten widerlegen, indem man im Netz nach Fotos sucht und die Geschichte überprüft. Daher machte man sich in der US-Regierung schon Anfang der 1990er Jahre Gedanken darüber, wie man das Internet kontrollieren und sogar als Waffe im Informationskrieg, man sprach von Konflikten im Informationszeitalter, nutzen könnte. Das Highlands Forum. Daher hat das Pentagon schon 1994, als normale Menschen noch gar nicht wussten, was das Internet überhaupt ist, das Highlands Forum gegründet, dessen Aufgabe es war, die Gefahren des anbrechenden Informationszeitalters für die US-Politik zu analysieren und nach Wegen zu suchen, wie man das Internet kontrollieren könnte. Die erste formelle Sitzung des Forums fand im Februar 1995 statt. Finanziert wurde das Projekt vom für Geheimdienste und Informationskontrolle verantwortlichen US-Vize-Verteidigungsminister. Den gibt es wirklich. Seine offizielle Abkürzung lautet PDASD. Auch die DARPA war von Anfang an mit im Boot. Die DARPA ist eine Behörde des Pentagon, deren Aufgabe es salopp ausgedrückt ist, Science-Fiction zu erforschen. Die DARPA finanziert Forschungsprojekte, die wie Science-Fiction anmuten, sich aber im Erfolgsfall als Waffen einsetzen lassen. Daher überrascht es nicht, dass die DARPA von Anfang an mit dabei war, als es um die Frage ging, wie die US-Regierung das Internet kontrollieren und den Informationsfluss dort beeinflussen oder sogar lenken könnte. All das erfährt man nicht auf Wikipedia oder in den Qualitätsmedien, man muss ein wenig suchen. Dann findet man zum Beispiel ein Seminarpapier des Highlands Forums. Das Seminar mit dem Titel Seminar über Geheimdienst, Führung und Kontrolle, Seminar on Intelligence, Command and Control, fand im Dezember 2001 an der Harvard University statt und in dem Papier findet man einen Infokasten, in dem man all das nachlesen kann. Der Infokasten ist im Schriftartikel verlinkt. Auch die US-Geheimdienste NSA und DIA und wahrscheinlich auch die CIA waren von Anfang an in die Arbeit des Highlands Forums eingebunden. Das Ziel war, die Informationsströme im Internet zu kontrollieren, um möglichst weitgehend kontrollieren zu können, was die Menschen erfahren. Zu diesem Zweck wurde Google gegründet und zur weltweit führenden Suchmaschine ausgebaut. Dass Google später auch YouTube, die weltweit führende Videoplattform, übernommen hat, war daher nur folgerichtig. Live-Log. Ganz offenbar hat man beim Highlands Forum schnell erkannt, dass die Möglichkeiten des Internets noch viel weiter gehen. Die DARPA hatte Anfang der 2000er Jahre ein Programm namens LiveLog, dessen Ziel es war, eine massive elektronische Datenbank mit allen Aktivitäten und Beziehungen zu erstellen, die ein Mensch hat. Das sollte alle Aspekte des Lebens, Kreditkartenkäufe, besuchte Webseiten, Inhalte von Telefonaten, gesendete und empfangene E-Mails, Scans von Faxen, gesendete und empfangene Postsendungen, gesendete und empfangene Chatnachrichten, Bücher und Zeitschriften, die Auswahl der Fernseh- und Radiosendungen, GPS-Ordnung und noch mehr beinhalten. Das übergeordnete Ziel war es, jeden Menschen genau so zu kennen, dass eine Software sogar voraussagen kann, was er in Zukunft tun würde. Als das Programm 2003 bekannt wurde, löste es einige Wirbel und Proteste aus, weshalb die DARPA das Programm 2004 beendet hat. Die New York Times schrieb 2003 über LiveLog, Zitat: Das Ziel von LiveLog ist es, eine durchsuchbare Datenbank menschlicher Leben zu erstellen. Zunächst die der Entwickler, um die künstliche Intelligenz zu fördern, sagte die Agentur. Die Technologie würde eine neue Klasse von Systemen vorantreiben, die in der Lage sind, auf verschiedene Arten zu denken, aus Erfahrungen zu lernen und auf robuste Weise auf Überraschungen zu reagieren, so das Information Processing Technology Office der Agentur. Um dies zu erreichen, so das Büro, muss das System die Details des täglichen Lebens indizieren und es ermöglichen, die Routinen, Gewohnheiten und Beziehungen des Users zu anderen Menschen, Organisationen, Orten und Objekten zu erkennen und diese Muster zu nutzen, um seine Aufgabe zu erleichtern. Zitat Ende. Bei der DARPA gab es gleichzeitig auch das Programm Information Awareness Office, IAO. Das gegründet wurde, um innerhalb einer Datenbank alle verfügbaren Merkmale der Bürger zu suchen und diese später auf Muster auszuwerten. Der Vorwand dafür war die Terrorismusbekämpfung. Als das Programm bekannt wurde und ebenfalls schlechte Presse bekam, wurde es 2003 in Terrorist Information Awareness umbenannt, weil das weniger nach der Überwachung der eigenen Bevölkerung klang. Obwohl es offensichtlich ist, dass LiveLog und IAO die gleichen Ziele hatten und sie wie Mosaiksteinchen zusammenpassen, hat die US-Regierung bestritten, dass LiveLog ein Unterprogramm von IAO war. Das digitale Leben. Man dürfte schon in den 1990er Jahren im Zuge der Arbeit des Highlands Forums erkannt haben, dass das Internet in Zukunft, wenn Computer tragbar und ein Teil des Alltags werden und das Internet mobil wird, man die Menschen quasi rund um die Uhr überwachen kann. Man kann sehen, mit wem sie sich treffen, was sie tun, welche Veranstaltungen sie besuchen, was sie sich in Chats schreiben und so weiter. Die ersten iPhones erschienen erst gut 10 Jahre später, aber alles, was bei LiveLog und IAO gemacht wurde, zeigt, dass man die Entwicklung zu solchen Geräten schon in den 90er Jahren vorausgesehen und dafür vorgeplant hat. Man wusste sicher noch nicht, wie genau die Technik sein würde und dass es Smartphones geben würde, aber dass es tragbare Computer geben würde, die Teil des Alltags eines jeden Menschen werden, das hat man offensichtlich erwartet und sich auf die Nutzung dieser Möglichkeiten vorbereitet. Alles, was man brauchte, war eine Plattform, die diese Daten sammeln würde. Heute wissen wir, dass diese Technik Facebook heißt. Denn Facebook sammelt genau die Daten, die auch LiveLog sammeln sollte. Mit wem wir befreundet sind, mit wem wir Zeit verbringen, auf welche Veranstaltungen wir gehen, welche Interessen wir haben und so weiter. Zusammen mit den Daten von Google über unsere Suchanfragen und welche Videos wir auf YouTube anschauen, ist jeder Mensch heute, ob er will oder nicht, bereits gläsern. Google weiß über die GPS-Ortung genau, wann sie wo waren. Das kann jeder auf seinem Telefon in den Einstellungen von Google Maps nachprüfen. Natürlich behaupten Google und Facebook, dass sie unsere Daten schützen und nicht an Geheimdienste weitergeben. Ob man das glauben will, sei jedem selbst überlassen. Die Anfänge von Facebook. Im Februar 2004 wurde gemeldet, dass das LiveLog-Programm eingestellt wurde. Am 13. April 2004 registrierten die Facebook-Gründer in Florida die Firma The Facebook LLC. Aus steuerlichen Gründen wurde am 29. Juli 2004 in Delaware das Unternehmen The Facebook Inc. registriert, das die ursprüngliche Firma übernahm. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Facebook-Gründer um Mark Zuckerberg bereits den deutschstämmigen Internetmilliardär Peter Thiel kennengelernt, der die neue Firma Facebook sofort finanziell unterstützte. Seitdem ist Thiel, der übrigens auch im Steuerungskomitee der Bilderberger Konferenz sitzt, bei Facebook im Boot. Die Verbindung zur CIA. Peter Thiel hat Verbindungen zur CIA. Er ist einer der Gründer der Firma Palantir. Palantir ist eine IT-Firma, die für Geheimdienste große Datenmengen, Big Data, analysiert. Palantir wurde im Mai 2003 gegründet, was nur dank Risikokapital möglich war, das Palantir von dem Investmentfonds InQtel bekommen hat. InQtel ist der Risikokapitalfonds der CIA, der in Technologien investiert, die die CIA aus geheimdienstlicher Sicht als vielversprechend ansieht. InQtel ist also eine Art Gegenstück der CIA zur DARPA des Pentagon. Beide sichern sich den Zugriff auf Zukunftstechnologien, die man für Geheimdienste oder für das Militär nutzen kann. Facebook bekam danach alle Unterstützung, um schnell zu wachsen und andere schon existierende soziale Netzwerke zu überholen. Facebook verdrängte seine Konkurrenten konsequent vom Markt. Das ähnelt der Geschichte von Google, das nach seiner Gründung schnell die schon existierenden Suchmaschinen verdrängt hat. Beide Firmen hatten von ihrer Gründung an über InQtel und die DARPA sehr enge Kontakte zur CIA und zum Pentagon. Bei Google ist das, was in dem oben verlinkten Artikel zu sehen ist, wesentlich offensichtlicher, denn die CIA hat die Google-Gründer schon während ihres Studiums finanziert. Aber auch bei Facebook ist die Spur erstaunlich dick, wenn man bedenkt, dass LiveLock im Februar 2004 eingestellt wurde und nur 2 Monate später Facebook gegründet wurde und gleich darauf der bestens mit InQtel verbundene Peter Thiel als Teilhaber eingestiegen ist. Facebook ist, wie wir heute wissen, genau das, was LiveLock sein sollte. Eine Datensammelstelle, die alles über die Menschen weiß, die sich dort registriert haben. Das sind derzeit fast 3 Milliarden aktive Nutzer weltweit. Und die geben ihre Daten vollkommen freiwillig preis und lassen sich freiwillig überwachen. Davon hat man bei LiveLock sicherlich geträumt. Die Machtmaschine Facebook. Facebook war schnell sehr gut darin, seine Daten auszuwerten und zu nutzen. Es tat sofort das, was LiveLock tun sollte. Ob Facebook dabei von den Fähigkeiten von Palantir profitiert hat, ist mir nicht bekannt. Aber schon 2010 hat Facebook heimlich als Experiment eine US-Wahl beeinflusst. Aus den Daten über seine User wusste Facebook, welche User für welche Partei sind. Also hat Facebook den Anhängern eines der Kandidaten Nachrichten geschickt und sie daran erinnert, zur Wahl zu gehen. Das hat hunderttausende Wähler dazu gebracht, zur Wahl zu gehen, die ansonsten zu Hause geblieben wären, wie Facebook 2012 mitgeteilt hat. Es ist bemerkenswert, dass Facebook dafür nie bestraft oder auch nur von offizieller Seite kritisiert wurde, wenn man bedenkt, welch einen Wirbel die USA seit einigen Jahren machen, wenn es heißt, irgendwer mische sich in ihre Wahlen ein. Wenn Facebook das tut, stört das in den USA niemanden. Beim Wahlkampf Trump gegen Biden hat eine Mitarbeiterin von Facebook alles gelöscht, was Biden hätte schaden können. Da das vor allem im Endspurt des Wahlkampfes, als mehrere Skandale über Joe und Hunter Biden bekannt wurden, entscheidend war, würde ich davon ausgehen, dass Facebook Biden zum Sieg verholfen hat. Die Details der Geschichte finden Sie im Schriftartikel verlinkt. Das waren nur 2 Beispiele dafür, welche Macht Facebook inzwischen hat. Und es setzt diese Macht, wie es der Zufall will, immer ein, um die Ziele der US-Geheimdienste zu unterstützen. Sei es aktuell antirussische Propaganda oder sei es die Unterstützung von Biden gegen Trump, der beim gesamten Washingtoner Machtapparat, inklusive der CIA, bekanntlich ausgesprochen unbeliebt war. Und Facebook hat kein Problem damit, auf Milliardenmärkte, zum Beispiel China, zu verzichten, wenn das entsprechende Land der US-Regierung politisch nicht gefällt. Coca-Cola würde auf so eine Idee nicht kommen. Auf solche Ideen kommen nur Internetkonzerne wie zum Beispiel Google und Facebook. Denen ist Politik im Zweifelsfall wichtiger als Profit. Die totale Kontrolle. Nicht nur des Internets. Die US-Regierung hat sich in den 1990er Jahren das Ziel gesteckt, das Internet zu kontrollieren. Dazu wurde das Highlands Forum gegründet und die US-Geheimdienste haben zusätzlich ein Projekt namens Massive Digital Data Systems, MMDDS, gehabt, das die gleichen Ziele hatte wie das Highlands Forum. Das sind nur die bekannten Informationen. Was im Geheimen abgelaufen ist, können wir nur raten. Man wird in diesen Gremien schnell verstanden haben, dass man die User im Internet kanalisieren muss. Es muss Diskussionsforen geben, wo die Menschen sich austauschen und wo sie Nachrichten konsumieren. Denn das Internet hat heute für viele Menschen Zeitungen und Fernsehnachrichten ersetzt. Ein solches Diskussionsforum sollte möglichst eine Monopolstellung haben, damit die Menschen sich dort sammeln und austauschen und man die Informationen und Diskussionen in diesem Forum kontrollieren kann. Genau diese Rolle übernimmt Facebook. Google kontrolliert ebenfalls das Internet. Denn durch seine Algorithmen kann Google die Suchergebnisse so sabotieren, dass die User nur das zu sehen bekommen, was sie sehen sollen. So wurde im Zuge des letzten US-Wahlkampfes beispielsweise bekannt, dass Google die Suchergebnisse zu Trump und Biden so sortieren wollte, dass positive Artikel über Biden und negative Artikel über Trump ganz oben stehen. Die Rolle von YouTube, praktischerweise eine Google-Tochter, ist allgemein bekannt und YouTube verkündet sogar stolz, dass es Kanäle und Videos aus politischen Gründen löscht. Und die politischen Gründe decken sich immer exakt mit den Wünschen und Ansichten der US-Eliten, was ein weiterer Hinweis auf die enge Verflechtung von Google mit den US-Geheimdiensten ist. Facebook und Google ergänzen sich perfekt. Google kontrolliert, welche Ergebnisse den Menschen bei Suchanfragen gezeigt werden und welche Videos mit welchen Inhalten sie bei YouTube zu sehen bekommen. Google und Facebook sammeln nicht nur Daten über jeden Menschen, seine Aktivitäten, Vorlieben, Hobbys, Kontakte und so weiter, sie kontrollieren auch, was die Menschen erfahren. Auch Facebook entscheidet über seine Algorithmen, was die User erfahren und was nicht. Fazit: Ich bin nicht allzu tief in das Thema Facebook und die US-Geheimdienste eingestiegen, aber habe schon nach einer recht kurzen und oberflächlichen Recherche sehr viel Interessantes gefunden. Wer in das Thema tiefer einsteigt, findet sicherlich noch weit mehr. Ich will nur daran erinnern, dass Dustin Moskowitz einer der Facebook-Gründer war und er heute über seine Stiftung Open Philanthropy viel Macht ausübt, wie Leser meines Buches Inside Corona wissen. Über das Thema der Verbindungen von Google und Facebook zu den US-Geheimdiensten und des Pentagon gibt es im Netz erstaunlich wenig zu finden. Aber wie man sieht, ist schon das, was öffentlich verfügbar und schnell zu finden ist, aufschlussreich genug. Man muss sich nur gut genug mit dem Thema der NGOs und Geheimdienste auskennen, damit bei Namen wie zum Beispiel Thiel oder Moskowitz sofort eine rote Lampe aufleuchtet. Es ist erstaunlich, dass die beiden größten und mächtigsten Internetkonzerne der USA seit ihren Gründungen enge Verbindungen zur CIA und DARPA haben, während die ursprünglichen Konkurrenten, die diese Verbindungen nicht hatten, in der Versenkung verschwunden sind. Es steht jedem frei, das für Zufall zu halten. Ich glaube, wenn es um Geheimdienste geht, jedoch nicht an Zufälle.